Wir dürfen anfangen.
Das ist der Podcast Geteilt Vereint und heute habe ich Tabea Kemme zu Gast. Wenn man Tabea auf sozialen und anderen Netzwerken verfolgt, dann weiß man, dass sie eigentlich von morgens bis abends Sport macht und zwischendurch Zeit hat, was anderes zu tun. Du bist Fußballerin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Europameisterin, also alles, was man erreichen kann, hast du eigentlich erreicht.
Ja.
In diesem Leben, was noch gar nicht so alt ist. Du sagst aber, du bist gerade im dritten Leben. Das interessiert mich nachher, was damit gemeint ist, mit dem dritten. Du hast dich für den Sport irgendwie auch dann weiter engagiert. Du kommentierst, du versuchst dafür zu sorgen, dass der Sport eine anständige Sportart ist und dass man ordentlich miteinander umgeht. Darüber reden wir vielleicht dann später. Und mich interessiert natürlich, was dich ausgerechnet nach Potsdam verschlagen hat und wie das so war, als Nordlicht, als Nordwestlicht sozusagen. Herzlich willkommen, liebe Tabea.
Danke dir. Ich finde das selber mal so super spannend, weil ich super gerne hier bin, Berlin, Potsdam. Und du hast es ja angesprochen, eigentlich als Nordlicht. Und irgendwie, weil ich oft gefragt werde, wo eigentlich mein Zuhause ist. Und ich merke, es ist in mir. Und irgendwie fühle ich mich überall zu Hause. Und es ist für mich auch, ich glaube, für mich auch ein eigenes Verständnis zu haben, wie ich Ost-West definiert habe für mich. Weil ich meine, ich bin mit 14 in den Osten gegangen, auf die Sportschule.
Ja.
Und das war reines Glück im Leben. So.
Weil?
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war auf der Schule, es gibt Jugend trainiert für Olympia. Das Finale ist ja dann hier immer in Berlin. Und alle Bundesländer, je nachdem, welche Schule gewonnen hat, kommt dann nach Berlin. Super aufregend, mit 13 Jahren in die Weltmetropole nach Berlin zu reisen, als Dorfi oder als Landkind ja wirklich.
Also du bist richtig auf dem Dorf aufgewachsen.
Land, also es gibt mehr Tiere als Menschen dort.
Deine Eltern haben einen Hof, wenn ich das
genau, Mama
weiß.
Und Papa haben einen Hof, war konventionelle Landwirtschaft, die wir früh betrieben haben. Hab noch zwei ältere Schwestern und dann haben wir zugesehen, irgendwie, dass wir da als Familie ein Commitment füreinander finden. Jeder hatte so ein paar Aufgabenbereiche und ja.
Was
und
war deine Aufgabe?
Samstags und sonntags Eier sammeln. Wir hatten damals noch die Legehennhaltung bis 2001 war das und dann hat Papa das gekappt, weil das nicht mehr im Verhältnis stand alles. Und dann hatten wir quasi Familie, also wir konnten dann zusammen brunchen, so das war halt Wochenendzeit, ja.
Ja.
Und danach konnte ich Findus und Pettersson spielen. Also es ist wirklich, ich bin sehr, oder Sendung mit der Maus war halt so meine Bildungs-
Ja, cool.
Reise.
Mehr geht nicht. Also ich meine, du weißt alles wahrscheinlich.
Ja, also vieles.
Ja.
Und dann
bist du wirklich mit 13 auf die Sportschule gegangen?
Ja, also es war dann Jugendtrainiert für Olympia. Wir haben uns qualifiziert im Gymnasium dort. Und dann war ich hier und dann deswegen Leben in der S7 von Potsdam nach Berlin war halt das Sportschulteam und meine Eltern waren drin. Und das, was einem als Kind ja immer total peinlich ist, wenn die Mutter fremde Menschen anspricht. Ich war eigentlich nicht mit in diesem Waggon. Hat sie den Trainer angesprochen von der Sportschule. Und dann eher meint so, hey, wir talentierte Tochter und ja, und nächsten Tag haben sie mich spielen sehen dann.
Ja.
Und zwei Monate später war ich auf diesem Sportinternat.
Krass.
Ja.
Und sag mal, Internat, gibt ja so verschiedene Vorstellungen davon, Harry Potter zum Beispiel oder
stellt euch das so vor.
Musikschule, Musikgymnasium.
Es war so ein Lebensinternat, würde ich sagen. Und dann hast du da 440 AthletInnen.
Ja.
Klasse 7 bis 12, 7 unterschiedliche Sportarten, alles olympisch. Es gibt Jungenetagen, Mädchenetagen und pro Etage haben wir zwei ErzieherInnen, die versucht haben, uns irgendwie durch diesen, so ein bisschen so eine Grundordnung zu schaffen. Und das Schöne ist ja, ich glaube, das, was man sich vorstellen muss, ist ja, der Tag fing um 6 Uhr an und um 21 Uhr war vorbei. Und du warst ja, wir haben zweimal am Tag trainiert und zwischendurch noch irgendwie Schule. Also du hattest nur minimale Slots, wo du halt hättest Unfug machen können.
Und so, was hast du für Unfug gemacht genau?
Mit den Bettmatratzen das Treppenhaus runtergerutscht.
Wie lustig.
Ja. Also so, das war halt Unfug.
Das war schon Unfug.
Ja, natürlich gab es dann auch, also musste ich dann vortanzen. Aber es war irgendwie alles immer relativ
im Rahmen. Was gab es denn für Strafen im Internet dann?
Es gab immer wieder eine neue Regel.
Okay.
Ja. Also es war jedes Mal eine Unterschrift, die ich geben musste.
Verstehe. Ich war neulich im Wintersportinternat in Oberhof.
Oh, schön.
Ja, da haben wir den Herrn Lesser, der ja auch alles gewonnen hat, was man so gewinnen kann. Und Der ist ja mit mir rumgelaufen und der war auch früher als Jugendlicher selber im Internat und ist jetzt Trainer und so und hat so ähnliche Sachen erzählt. Und ich habe trotzdem immer so ein, und dann trafen wir eine der Erzieherinnen, die war da schon seit DDR-Zeiten. Und da so, oh, interessant, die hat hier aber sehr klare Regeln. Hast du das Gefühl gehabt, da war auch, wirkte noch so ein DDR-Geist nach in dem Internat
oder gar nicht? So absolut gar nicht, weil ich hatte ja nie Bezugspunkte dazu. Das, was an das ich mich erinnern kann, ich war ja 14, ich bin aufs Internat und dann fragten die Erzieherin der 9. Etage mich, wo ich herkommen würde. Und ich so, ja, aus Cuxhaven. Oh, ich sei ja ein Messi.
Ja.
Und ich habe das nicht verstanden. Ich war so, nee, ich komme aus Norddeutschland. Also das ist mein Verständnis.
Ich bin gar nicht aus Köln.
Das ist mein Verständnis von Ost-West, weil für mich ist es nur eine, also nur eine Himmelsrichtung.
Ja.
Und ich meine, wenn man sich natürlich jetzt so ein bisschen mit befasst, auch mit der Historie und auch gerade mit dem Sport als solches, weil wir auch Thema Sportfördergesetz jetzt gerade aktuell haben, inwiefern wollen wir den Sport unterstützen, weil es ja mittlerweile auch eine feste Säule in unserer Gesellschaft ist und immer wichtiger wird, auch gerade der Breitensport. Auch die Geschichte im Osten, was den Sport anbelangt. Also rein, wir haben ja das Sportsystem, Fokus Förderung, Talente. Gut, dann gibt es die Schattenseite, Thema auch Doping. Und dieses Förderungssystem als solches, frühzeitig die Talente zu erkennen von Kindern, finde ich großartig. Und das war bei mir halt, bei mir haben es die Eltern erkannt, Mama und Papa. Und dann halt auch gefördert, beziehungsweise vielmehr mich auch einfach machen lassen. Ich glaube, das war das.
Die konnten dich auch loslassen dann. Das finde ich auch, also wäre mir
Sie hatten keine andere Chance. Ich war auch sehr klar. So, es waren auch natürlich.
Das wirst du machen.
Ich werde es machen. Was auch heute immer, ich bin sehr schnell dann davon überzeugt, auch Dinge ausprobieren zu wollen. Und natürlich auch dementsprechend bringt es Konflikte mit sich.
Aber lass uns einmal kurz einen kleinen Slot zu dem Doping-Thema machen. Ines Geipel hat ja sehr viel darüber geschrieben, wie das in der DDR war, als sie als Sportlerin, was alles passiert ist und so. Ist davon irgendwas geblieben in diesem Sportgymnasium? Also habt ihr da, weiß ich nicht, mit 14 einmal darüber gesprochen im Schulunterricht und gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das ist, bedeutet Folgendes und optimiert euch, wie ihr wollt, aber nehmt keine durstlichen Mittel oder?
Gar nicht. Das war eher, sag mal so, auf so einer Selbstreise. Oder du hattest ja schon immer die Konfrontation mit Doping. Aufgrund dessen, weil sobald du im Profi, ich hatte mit 16 meinen ersten Profivertrag schon unterschrieben. Und somit gelangst du ja auch in dieses System rein. Das heißt NADA-System, also das Anti-Doping-Kontrollsystem. Und ich musste quasi immer, gerade im Kaderstatus Nationalmannschaft, musste ich 24/7 angeben, wo ich bin. Das gibt so ein digitales System, da trage ich dann auch meine Unterrichtszeiten, Orte und alles ein. Muss das pflegen, weil unangekündigt Kontrollen kommen können. Also das war dann teils sonntags um 6 Uhr morgens, es war mein freier Tag, klingelt's.
Ja.
Und dann muss ich eine Urinprobe abgeben. Also das, ich
glaube, das, wie oft ist dir das passiert?
Oh, das war also einmal im Quartal bestimmt.
Okay, also ja, es ist jetzt nicht so, dass das so ein Zufallsgenerator ist und alle 3 Jahre kommt mal jemand.
Die sind sehr konsequent auch. Und ich meine, aufgrund der Geschichte sehe ich auch, warum das so eine gewisse Konsequenz mit sich bringt. Weil auch einfach viel, also ich sag mal das Beispiel Aspirin oder Aspirinkomplex.
Erzähl.
Aspirin kannst du, Komplex nicht. Okay. Weil da natürlich eher deswegen, also Pharma ist halt hoch, ich sag mal, ist die höchste Gefahr meinerseits immer gewesen. Deswegen habe ich eigentlich versucht, immer gar nichts zu nehmen.
Also dass du irgendwie, du hast irre Kopfschmerzen und
dann war Schlaf.
Lieber nicht.
Wasserzufuhr und Bewegung. Und kein Einnehmen von Pharmaindustrie, sage ich mal.
Krass.
Und dann gibt es diese Kölner Liste und da haben wir natürlich dann den Vertrauensarzt, also Mannschaftsarzt oftmals, immer die Ansprechpartner, wo wir es checken. Jetzt mittlerweile kannst du auch in der Apotheke fragen. Oder auch, ich meine, es ist überall im Internet, gibt es die Listen, was du nehmen darfst und was du halt nicht nehmen darfst. Und ich glaube, das, daraus haben wir aus der Geschichte gelernt. Und ich finde, dieses Potenzial, was wir da ausschöpfen, und das ist ein Commitment, was ich als Athletin gehe, weil ich bin für sauberen Sport und trage die Konsequenzen dafür und sage auch hier, ich gebe gerne meine Urinprobe ab.
Ja.
So.
Du bist auch nicht Fahrradfahrerin.
Nee, durchaus nicht.
Also Rennrad
nicht,
ist ja, glaube ich, nochmal was anderes, wo es immer wieder am ehesten zu irgendwelchen Sachen
da kommen die Skandale, gibt es halt überall. Ja. Und deswegen auch das Beispiel Aspirin oder Aspirinkomplex, also wie schnell, weil dieses unbewusste Nehmen von Medikamenten, wenn ich einen Schnupfen habe, Nasennebenhöhlen, das ist ja so, das kriegst du ja, sagen wir mal, fast für lau bei der Apotheke.
Ja. Und das ist erstmal nichts, wo jemand irgendwie gezielt was nimmt um, sondern das kann einfach auch passieren. Ja. Und deswegen.
Ja, einfach unbewusst durch Ahnungslosigkeit. Ja. Ich glaube, das ist so dieses, was mir am meisten begegnet, auch wenn ich jetzt so in der Rückschau, in der Reflexion meiner Person als Athletin war. Ahnungslosigkeit. Hm. Ich hatte keinen Plan teils, was ich da mache. So, ich bin einfach nur meiner Leidenschaft, meiner Lebensfreude gefolgt. Und dann aber zu sagen, so, okay, wer will jetzt hier eigentlich was von mir? So, weil ich bin ja auch dann im Sinne, ich habe ja einen Wert auch für die Gesellschaft, für das System.
Ja.
Und das, da ist eine Zahl hinter und die soll gesteigert werden. Ja. Ich glaube, das muss man verstehen.
Ja.
Und das will sich das System oder der Kapitalismus, profitorientierte Menschen, das sind ja letztlich alles immer nur Menschen, die dahinter hängen, wollen daraus einen Nutzen ziehen und die versuchen mich zu beeinflussen. So, und das zu verstehen ist.
Das mit dem Sport ist ja sowieso so eine besondere Sache. Ne? Du hast mit 28 oder 29 gesagt, jetzt mache ich nicht mehr Leistungssport. Ja. Du machst wahnsinnig viel Sport nach wie vor, aber du machst nicht mehr Leistungssport. Was war das für eine Entscheidung? Ist es schwer gefallen? Also es hatte irgendwie mit Knieverletzungen, glaube ich, zu tun und die immer wieder kamen oder wie auch immer.
Ja, genau.
Aber war das schwer zu verstehen, dass das jetzt nicht mehr der Weg ist?
Für mich persönlich gar nicht. Es war sogar eher die Erkenntnis zu haben, mein Körper, was mein Kapital war, kann nicht mehr, ist abgenutzt. Mhm. Und das zu verstehen war ein Tag. Es war Ende November 2019, das war ein Tag, wo ich auf der Couch gesessen habe und war so, hat ein ganz klares Nein für mich.
Okay, das hat einfach dann wehgetan und dann hast
du es schon das wieder? Das war, nee, gar kein körperlicher Schmerz, sondern das war wie so eine, das kommt von innen, wenn du merkst, so irgendwie alles wehrt sich, dass du jetzt denkst, du gehst gleich zum Training.
Ja, okay.
Und was natürlich dann nochmal also dieses Eingeständnis, das war eine Erleichterung und das dann aber auszusprechen. Also dann vor die Mannschaft zu gehen, weil ich hatte noch einen Jahresvertrag, noch ein Jahr lang in Arsenal in England, zu sagen, sportliche Abteilung, es ist nein. So, und der Prozess dann, wo du durchgehst, dann stehst du vor der 26-köpfigen Mannschaft und sagst, ich kann nicht mehr.
Die rechnen mit dir? Ja.
Ja, dieses, ich hatte das formuliert, dieses, so wir haben ja, wenn wir uns den Erfolg unterordnen, hat jeder irgendwie seine Verantwortung für sich. Erstmal immer bei sich anfangen und dann fürs Team. Und ich habe gemerkt, ich kann die Verantwortung für die Mannschaft nicht mehr tragen, weil ich die Verantwortung nicht mehr für mich habe. Nicht mehr für eine gesunde Tabea, eine gesunde Spielerin.
Ja.
Und da durch diesen Prozess zu gehen, war ich würde sagen, intensiv, emotional intensiv. Natürlich super viel, also das war mein erstes Leben.
Ja.
So, und jetzt ist was ganz Neues, in Freiheiten, die ich so vorher nicht, um die ich nicht wusste einfach. Ich glaube,
aber jetzt mal ganz, ich meine, du hast dann gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Das hieß ja, du hast was, womit du Geld verdient hast, plötzlich aufgegeben. Du hast bist in der Polizei parallel gewesen, bist Polizeikommissar.
Ja, war ich, genau.
Spielst
ja.
aber nicht im Tatort mit, sondern in echt.
Ja, parallel, das gibt die Förderung, Sportförderung
Au-pair,
dass Deutschland also Athletinnen fördert.
Genau, wir müssen uns nicht vorstellen, dass du in der Polizeiuniform auf der Straße kontrolliert hast.
Ja, das habe ich.
Das hast du auch gemacht.
Sowohl Kriminalpolizei, Wach- und Wechseldienst, ich war einmal, ich glaube, zwei Tage in der Mordkommission. Ich war einmal Abteilung Kripo Kinderpornografie.
Also oh Gott, furchtbar, ja.
Ja, furchtbar. Und das parallel zu zwei Trainingseinheiten am Tag, beziehungsweise ich habe gesonderte Schichten gehabt, nicht diese kompletten Schichtdienste, sondern ich habe mir das aufstückeln können.
Also man muss sich nicht vorstellen, du bist nur pro forma Polizeikommissarin und machst den ganzen Tag Sport, sondern du musst schon auch arbeiten in dem Job.
Ja, also eine bedingte Zeit, das ist in der Sportfördergruppe, wenn du Vollzeitathletin bist, das ist ja eine 50-60-Stunden-Woche teils, sind es 4 Wochen Arbeitszeit, die du in einem Jahr leisten musst. Das ist die Leistungsvereinbarung. Okay. Ja.
Ja.
Und bis dann natürlich als Athletin war ich ja global unterwegs und war dann die Bauchbinde, was immer steht, die Polizistin Land Brandenburg.
Ja. Ja.
Das war so das Commitment auch. Mhm. Ja. Mhm. Nee, und das war, die Wechselwirkung zu Polizeidienst, also das war ja das, was mich viel mehr bewegt hat, wie der eigentliche Sport. Der Sport, das Fußballspielen war für mich okay, hier ist Freude.
So, und da wusstest du, wie es geht. Und
die Spielregeln sind klar.
Überraschungen, aber eben
im Sinne des, also des weil Spiels. Wir da das Commitment, ich hatte das Commitment mit der Gegnerin. Ich glaube, das ist auch, das musst du verstehen, zu sagen, in dem Sport, das, was wir halten, ist, wir kämpfen gegeneinander, obwohl es eigentlich immer nur der Kampf mit sich selbst ist, gegeneinander unter klaren Spielregeln. Am Ende gratuliere ich dem, der gewonnen hat. Und das ist das, was ich halt parallel, Wechselwirkung in der Polizei, so nicht hatte, weil ich war diejenige, ich war vor Ort, wenn es geknallt hat. Und das war ja, das,
Polizei, was. Polizei kommt immer, wenn was schief geht.
Irgendwie schon. Und ich hatte so, weil das war ein Kindheitstraum von mir. Ich habe mit 4 Jahren Papa gesagt, ich will Nationalspieler werden, weil ich nicht wusste, dass es Nationalspielerinnen gibt. Und ich will Polizistin werden. Und ich habe dann halt 5 Jahre dieses Studium gemacht und habe dann aber irgendwie gemerkt, so dieses Thema der Gerechtigkeit, dieses so, hey, irgendwie bin ich doch Freundin und Helferin, so was man als Kind gedacht hat, empfand ich nicht so. Und deswegen bin ich da auch schnell raus.
Und das war ja parallel quasi, ne? Und du hast dann nicht gedacht, oh Gott, wovon lebe ich jetzt eigentlich in Zukunft? Sondern,
was will ich verraten? Ich habe ja noch, ich habe ja 2 Wochen vor Lebenszeit für Beamtung habe ich gekündigt. Ich habe es auch keinem erzählt.
Ich habe es gelesen, ja, und dachte so, das ist schon auch ein gewisser Grundmut, der daraus spricht.
Vielleicht in der Bewertung von jetzt, ne, im Sinne jetzt, wie du das bewertest, vielleicht für mich war das einfach diese absolute Klarheit mir selbst gegenüber. Was will ich im Leben, was will ich nicht? Ich habe, weil wir auch viel, ich habe viel mit einer Sportpsychologin auch zusammengearbeitet, auch jetzt immer noch. Immer Thema Reflexion und was ich erst in der Anfangsphase in den Sitzungen, Therapiesitzungen hatte, war immer so, was will ich nicht? Und daraus aber zu schließen, was ich eigentlich will. Und ich glaube, das ist der Weg, den ich, auf dem ich bin. Ja. Und das war halt dieses, okay, ich will nicht dieses, ich sag mal so, dieses 9-to-5, sondern ich will anhand meiner Ressourcen, meines Profils, was sind meine Stärken, was ist so mein Talent, meine Fähigkeiten und wo, was bereitet mir eine Freude, da gehe ich rein. Ja. Und jetzt bin ich bin TV-Expertin geworden.
Ja. Was ich Wie ist das passiert? Also kam dann jemand und hat gesagt, da haben wir doch noch diese Tabea Kämmer auf der Liste und fragen wir die doch mal.
Es war ein Anruf und ich dachte so, nee, ich habe gar keinen Bock. Es war es auch so ein bisschen dieses Champions League Männer Prime, also so dieses so joyful class of the class im Fußball. Und ich so, nee, Leute, ich habe keinen Bock da drauf. Yeah. Weil ja dann wieder irgendwie was ist, was zieht die ganze Zeit. Das ist eine Finanzspritze, also ich verdiene gerade mehr, wie ich als aktive Spielerin verdient habe. So, ne, dieses, aber das ist nicht
Aber auch, weil du Spielerin bist.
Ja, das ist meine Vita, spielt also, natürlich voll da ein,
Also ja, deine Vita spielt ein, aber wenn du ein Mann wärst, dann
würde ich noch
du
als mehr Spieler verdienen.
Hättest als Spieler schon mal mehr verdient
und auch noch und jetzt als Experte jetzt
tatsächlich.
Ja, voll. Das ist meine Agenda. Ich bin ja jetzt, ich bin ja mein eigenes Management und auch jetzt in den gestrigen Verhandlungsgesprächen ist das. Also ich bin auf dem Step zu also in Konfrontation, in Konflikten zu gehen. Wie ist eure, also jedes jeder Arbeitgeber. Ich will transparent sehen, was ist eure Equal Pay Strategie des Unternehmens. Dann habe ich Verhandlungspakete, Forderungspakete, die ich schnüre. Und Prio ist immer Equal Pay. So, das ist das Prio-Paket, was ich verlange. Und sehe natürlich, dass wir auf einen elendig langen Weg sind.
Ja.
Und kaum Verständnis ist dafür. Und ich in meiner Wertigkeit immer hinterfragt werde, weil ich eine Frau bin. Das ist ganz klar. Ja, ich sei eine Frau, ich hätte die Reichweite nicht.
Die Reichweite?
Reichweite?
Was heißt die Reichweite? Was ist damit gemeint?
Das frage ich dann auch mal. Ja, dann also dekliniere, skizziere mir bitte die jeweiligen Reichweiten. Das können sie dann nicht, sondern es ist eher in der subjektiven Wahrnehmung. Es ist alles auf subjektive Wahrnehmung.
Krass.
Und ich fordere Fakten, die sie mir nicht geben können.
Super und dann müssen spannend. Sie, das ist wirklich interessant.
Ja.
Also es heißt, wir haben auch bei den Sportmoderatoren, Kommentatorinnen nach wie vor so ein Gap.
Ja.
Also man muss sich sogar vorstellen, Katharina Witt kriegt wahrscheinlich weniger als, ich weiß gar nicht, wer der Mann war, der da kommentiert hat.
Weiß ich auch gar nicht so genau.
Das ist auch nicht so wichtig. Aber also selbst so jemand wird wahrscheinlich weniger bekommen, wissen wir jetzt beide nicht, weil wir den Vertrag nicht kennen.
Ja, kann ich mir stark vorstellen.
Kann man sich stark vorstellen, obwohl die ja nun wirklich erfolgreich war und so weiter. Krass.
Ja.
Und das ist jetzt ein Kampf, den du noch parallel kämpfst. Ich meine, du könntest auch sagen, okay, das ist ein ganz gutes Einkommen, komme ich schon klar damit, aber darum geht es dir, glaube ich, auch nicht so.
Es geht um die Sache. Es geht mir um das,
und auch
das Grundgesetz. Also es geht mir um die Spielregeln. Also schlichtweg das Grundgesetz, wie wir das alle kennen. Es geht mir um die Spielregeln.
Ja.
Und entweder wir haben Commitment in diesem Spiel oder halt nicht. Und ich sage auch noch, ich bin bereit, weil ich ja sehe auch, wie konsequent ich bin und wie wenig das auch bisher gemacht wurde. Das muss man halt fairerweise auch sagen. So, wer ich kenne ja auch die ganzen Mechanismen, oft hast du Management und dann sitzen die Bros da und machen das schon irgendwie so. Und ich habe halt kein Bro, sondern ich sage hier Konsequenz.
Ja. Und sag mal, hast du Verbündete?
Ja, also ich gehe zu, ich mache es ja auch transparent. Also auch gerade in dem Kreis, wir sind jetzt 6, seit 4, 5 Jahren sind Frauen mit in der Expertise mit einbezogen. Jetzt sind wir mittlerweile 6. Und das Schöne ist auch wiederum, das Feedback, was wir bekommen, ist, dass es ein Mehrwert für die Sendung ist. Natürlich. Ich meine, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, wenn du halt Weiblichkeit und Männlichkeit aufeinander zulaufen lässt, da kommt schon ein gutes Ergebnis bei einem auf allen Ebenen.
Ja. Bisschen Vielfalt hilft immer, ne?
So. Durchaus. Genau. Und genau, das ist super spannend. Und ich sag mal, der nächste Schritt, wenn sie Equal Pay verneinen, dann Konsequenz daraus möchte ich die Pay Gap essen. Die Gender Pay Gap in Prozent. So dass wir, also ich brauche Anhaltspunkte.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch, und darum wissen die Menschen, mit denen ich in, im Austausch bin, ich bin halt transparent.
Aber sie haben dich ja dann doch wieder gefragt.
Ich werde sehen, die Mails raus. Ich habe noch keine Antwort.
Okay, ja. Ja, aber du machst es ja nicht zum ersten Mal. Und das
heißt, ist ein Weg, natürlich, es ist ein Weg für mich. Ja. Ich hatte ja, es ist jetzt 4 Jahre bin ich mein eigenes Management. Davor wurde das ja auch gemacht. So.
Und findest du es gut mit dem eigenen Management?
Ich finde das fabelhaft.
Weil?
Weil
ich meine, muss ich ja quasi selbst verkaufen.
Ja, und das lernen wir nicht. Das lernen vor allem wir Frauen nicht.
Also für mich ganz furchtbare Vorstellung. Ja. Aber,
und ich fand auch dieses, weil ich habe mich so gefragt, so, ey, was will man ja auch so im Leben und so? Und will ich da jedes Mal jemanden haben, der alles für mich macht? Nee, habe ich auch, weil ich weiß, wenn ich die Dinge tue, ich weiß, wie es war. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man mein Management in einem Hinterzimmerchen sitzt und die Dinge für mich klärt. Oft wissen ja gar nicht, was sind meine Bedürfnisse. So, ich kann da in diesem Gespräch, so wie wir jetzt auch hier sitzen, bedürfnisorientierte Kommunikation. So sehe ich das, wie siehst du das, wie kommen wir zusammen? Und es bringt Spaß. Und auch, es bringt Spaß, also es bringt mir richtig Freude, zu sehen, zu erkennen anhand meiner Fähigkeiten. Erstmal, was sind meine Fähigkeiten? Was ist der Wert dahinter? Und es ist ja, ich finde auch dieses, was ist der Wert? Wir sehen das immer in, da klingeln bei uns die Eurozeichen.
Ja.
Auch Thema Reichtum, das ist es für mich. Für mich ist Faktor Zeit auch einfach. Sich Zeit für diese Dinge zu nehmen, ist für mich oft der größte Wert.
Und was macht dir Spaß an diesem Kommentieren? Also du bewertest ja die ganze Zeit dann die anderen. Du weißt auch, okay, wenn ich da stünde, hätte ich diesen Fehler vielleicht auch gemacht oder diesen und ich finde manchmal ist es, ich finde schon, dass es als Zuschauerin oder Zuhörerin, es ist schon ein krasser Unterschied zwischen Frauen und Männern. Häufig, also nicht immer, aber häufig so, wenn man denkt, da steht jetzt jemand so ganz breitbeinig da und redet schlau daher und du weißt ganz genau, wenn du auf dem Feld stehen würdest, auf dem Platz stehen würdest, was auch immer tun würdest, genau, und wie geht's denn dir damit?
Also dieses, es geht mir fabelhaft.
Du musst es ja quasi bewerten.
Müssen nicht. Entweder möchte ich das.
Ja.
Also das habe
also
ich
kommentieren ist ja immer auch ein bisschen bewerten im Sport, das ist, oder?
Ja, das ist ja die Kunst.
Okay.
Das ist die Kunst zu sagen so, ich meine, wofür lasse ich mich bezahlen? So, was ist mein USP und das ist meine Erfahrung. Ich habe 8 Positionen gespielt. Also das ist auch ein USP. Ich habe nicht nur eine Position
also
gespielt.
Also einmal so aufzählen kurz für
ich
die Leute, die
ich habe Außenverteidigerin, ich habe Mittelfeld zentral, Mittelfeld links, rechts, Sturm, Spitze, Sturm, links, rechts und auch rechts Außenverteidigung gespielt.
Also Torwartin warst du nicht?
Ganz früher war ich Olivia Kahn, weil Oliver Kahn war halt so dieser krasse Typ so. Den hängt man sich halt aus der Bravo-Sport an die Tapete. Würde ich heute auch so nicht mehr machen. genau, und so bin ich halt meinen Weg gegangen. So. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Diesen ganzheitlichen Blick darauf. Und wir sehen ja, was wir an sich ja sehen, ist das Physische und die Entscheidung, die ich auf dem Platz getroffen habe. Und die gilt es ja zu bewerten.
Ja.
Und ich versuche, mich immer in die Situation hineinzuversetzen und sehe das, also ich fasse das in Worte, was ich sehe und zeige unmittelbar dieses Potenzial auf, weil was man, was wir alle verstehen müssen, ist im Sport, wenn du dich dem Sport hingibst, gibst du alles. Du machst nie, du machst keine Fehler, Fehler passieren, wenn du unbewusst bist. So, und dieses Verständnis bringe ich halt mit ein. Und das ist nicht dieses, für mich gibt es auch kein richtig und falsch, sondern in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen und vielleicht unbewusst, weil ich gewisse Dinge nicht erkannt habe.
Ja, verstehe.
Und das ist meine Art von Verständnis, zu analysieren.
Dieses Sport kommentieren bedeutet ja inzwischen auch oft damit umzugehen, dass Sport auch politisch ist. Und du bist sowieso politisch engagiert in vielerlei Hinsicht und man trifft dich immer wieder, wenn es um irgendwas geht, was mit der Rettung der Welt zu tun hat. Und das ist toll, weil du einfach oft einen ganz anderen Blick da reinbringst. Wir strengen uns alle die ganze Zeit an und lernen Zahlen und versuchen und so weiter. Und du sagst dann eigentlich die Dinge, wie sie eigentlich sind, ohne Umschweife. Aber ich bleib mal kurz beim Sport, bei der Olympiade Winter Italien gab es ja schon den ersten großen Move bei dem ukrainischen Sportler Skeleton, der auf seinem Helm die getöteten Kolleginnen und Kollegen, Kollegen waren das glaube ich, das waren glaube ich alles Männer hatte. Und jetzt haben wir als zweites bei den Paralympics erlebt, dass die deutsche Mannschaft nicht mit einziehen wird, weil russische und belarussische Mannschaften zugelassen worden sind. Und ich stelle mir ja vor, das muss eine wahnsinnig harte Entscheidung gewesen sein, nicht dabei zu sein bei diesem Anfang der Olympiade, das Feuer wird entzündet und die Mannschaft geht rein und hat diese Klamotten an, die alle so einheitlich aussehen und manchmal total schräg und tragen die Fahne und so. Oder ist es eine romantische Vorstellung, dass einem das wichtig ist? Dieser Einzug als solches. Nee,
das ist was ganz Besonderes. Also das schon. Ist, ja, ich war ja in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen. Mhm. Wir waren bei der Eröffnungsfeier nicht da, weil unser Wettkampfplan das nicht hergeben konnte. Mhm. Wir waren bei der Abschlussfeier. Mhm. Das ist was ganz Besonderes.
Ja.
Das ist auch das erste Mal 2016, ich war, was war ich da, 24 oder so. Das erste Mal, was ich da habe ich verstanden, wenn im Olympischen Dorf 17.000 AthletInnen am Start sind, mit Staff, Team und alles, von der ganzen Welt. Und ich bin da durchgegangen und du hast Vielfalt, Kulinarik, wir gehen alle zusammen irgendwie essen, jeder findet irgendwie sein Stuff. Und es ist Frieden.
Cool.
So, und dann diesen Blick auf, wo kommt jeder her? Und mir haben andere Länder, andere Nationen oder die AthletInnen gezeigt, was es heißt, auch zu wissen, wo man herkommt. Ich hatte das in Deutschland nicht. Wenn ich bei der U17-WM in Australien, beziehungsweise Neuseeland war das, konfrontiert werde, ich sei ein Nazi. So dieses,
Weil du deutsch bist.
Weil ich deutsch bin, genau. Ja. Und dieses, weil ich habe mich damit nicht dann getraut, mich damit zu identifizieren, weil das war so okay. Diese Historie. So. Und den Weg bin ich über 10 Jahre gegangen und komme zu Olympia und sehe so, okay, ich habe das ganz anders nochmal schätzen gelernt, was ich hier habe in unserem Land, was wir geschaffen haben.
Ja.
Und wie gern auch andere AthletInnen nach Deutschland kommen. So. Das war ganz neu für mich. Und ich sehe wiederum auch jetzt natürlich die AthletInnen, das ist ja immer das Thema singende Nationalhymne, warum nicht in voller Inbrunst, wir kennen es von den Italienern, wie die ihre Hymne feiern.
Ich singe sie ja auch total gerne und zwar, weil es natürlich in der DDR verboten war.
Ja,
und für mich war dann 89 Friedliche Revolution und ich darf jetzt diese Nationalhymne singen und natürlich ist der Text jetzt nicht einer, wo ich jetzt Einigkeit und Recht und Freiheit und so, aber Blüh im Glanze dieses Glückes, das ist schon, also das ist ein bisschen blöd, weil es ist so hoch, es ist tief im Herzen, aber es ist so hoch in der, fällt mir immer ein bisschen schwer, aber es ist schon was Besonderes, aber für mich hat es damit zu tun, dass ich es total gerne singe, aber singe ich mit Inbrunst oder nicht, ne?
Ja, und dieses, ich glaube, diesen Weg, den wir, wo wir alle hingucken dürfen, so was lernen wir zu schätzen von dem, wo wir sind, der Fokus geht mir verloren und zu dem Thema, dass wir auch jetzt, der Schmerz der AthletInnen ist so groß, was die geopolitische Lage angeht, was die eigentlich, ich meine, wir reden in Deutschland vom Rechtsdruck. So, dieses, was passiert, ist mit Unterschreiben des Profivertrages im Verein oder auch im Verband. Es geht alle AthletInnen was an. Gibst du deine Persönlichkeitsrechte ab?
Okay.
Das steht in diesem Vertrag. Ja. So, der Verein oder der Verband ist Herr deiner Rechte. So, und weil wir oft, wir verlangen ja, hey, nutzt doch jetzt die Olympischen Spiele dafür, dass du halt, wir sagen immer Haltung zeigst, zeigen. Ja. Wenn dir aber mit 16 und teils haben andere Ehreverträge mit 12 oder 14, dir unterbunden wird, es sanktioniert wird, wenn du irgendwas zum Thema Politik sagen würdest, es wird zensiert. Okay. Und du wirst als Kind, wächst du so rein und da bricht man aus. Und jeder in diesem System, es sind ja Menschen auch, in diesen sportlichen Positionen, Entscheidungspositionen dir suggeriert, du bist falsch, wenn du irgendwas sagst. Und eigentlich, also deswegen auch mit dem Helm,
ja,
ist ja nonverbales Zeigen, der Schmerz ist so groß, macht was. Und da brechen wir jetzt langsam raus. Und das hält das System oben, die Funktionäre, sind ja vermehrt männlich, die werden das nicht mehr tragen können. Also es ist, ich bin voll gespannt und ich bin ja, ich merke ja selber auch, was mein Drive ist. Ich habe keinen Bock mehr darüber, dass in der Politik über den Sport entschieden wird.
Ja.
Sondern wir im Sport, wir haben verstanden, dass es klare Spielregeln gibt.
Ja.
So, und jetzt gehen wir in die Politik rein. So dieses Verständnis. Ich möchte nicht mehr, dass über meine Rechte, meine persönlichen Rechte mir genommen werden.
Ja. Aber das heißt es bei den Paralympics, da war ja, alle haben gemeinsam entschieden, dass sie das so machen? Oder würdest du sagen, das war dann eine Ansage, wir gehen da nicht hin?
Es ist, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich kenne die Situation, inwiefern Druck auf dich ausgeübt wird. Und ich habe mittlerweile auch, ich habe so zwei Herzen in der Brust und ich merke, dass das eine immer wieder größer schlägt, auch jetzt die ganze Thematik, inwiefern wir uns verhalten, wenn geopolitisch das oder politisch in dem Land halt. Genau, so und so. Rückzug. Und was mir der Sport über 16, 15 Jahre gelehrt hat, ist, geh in diese Räume rein. Geh rein mit deinen Werten. Ich habe es gemerkt, ich war Expertin in Katar bei der WM. Großer Aufschrei in unserem Land, wie kann man nur in solche Länder. Ich war 4 Tage einmal drüben, weil meine Bedingungen im Vertrag war, ich möchte, wenn ich wenn Turniere in einem Land sind, ich möchte auch in dem Land gewesen sein, um die Stimmung wahrzunehmen. Ja. Meine Wahrnehmung beispielsweise, meine Erfahrung, die ich in Katar gemacht habe, ist, die Mensch, also das Gewaltpotenzial ist so gering dort, mir gegenüber als Frau, weil es keinen Alkoholismus gibt. Wenn ich anreise hier in die Stadien, ich werde sowas von angepöbelt auf allen Seiten.
Weil alle schon einen Pegel haben.
Die haben oder alle viele? Einen Pegel.
Ja.
Die sind so unbewusst. So, und da verschieben sich Ansichten bei mir. Ich finde es total spannend, da hinzugucken. Auch jetzt Thema USA. Ich werde da hinreisen. Ich habe eine sehr gute Freundin, Anja Mittag, auch eine ehemals Nationalspielerin, die ist in San Diego Wave als Trainerin. So, und wir sind natürlich im regen Austausch. Und die sagt auch so, du Tabea, in dieser Sportbubble ist es friedlich, weil wir beschützen diesen Rahmen auch, weil wir sind uns einig, es geht nur miteinander. Finde ich ja, super interessant,
Das heißt, nochmal auf die Paralympics zurückzukommen, das ist eine schwere Entscheidung.
Ja.
Die Sportlerinnen und Sportler haben sie aber trotzdem getroffen. Und ich glaube, es hat, also meine Interpretation hat natürlich damit zu tun, dass der Behindertensport gerade mit ukrainischen ehemaligen Soldaten oder Soldatinnen eine große Rolle spielt. Ne? Also ich kenne so wenig Berichte über aktive Sportler, die einen Unterschenkel nicht mehr haben oder was auch immer, wie aus der Ukraine. Es ist schon sehr, sehr krass, dass Leute sagen, wir machen weiter. Oder ich war in so einem Rehabilitationskrankenhaus in Kiew vor einiger Zeit und habe dort Leute getroffen, die darauf trainiert haben, wieder an die Front zu können.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und das ist totaler Wahnsinn. Und denen haben wirklich nicht nur eine Gliedmaße gefehlt, sondern mehrere. Und trotzdem, das machen wir. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man weiß, das sind die Leute, die mit uns auch Sport machen. Und
das verbindende Element, ne?
Ja, total.
Was würdest du wahrnehmen, oder was war deine Wahrnehmung vor Ort? So, was treibt die an? Also ich meine, klar, dass sie an die Front wollen, aber was ist dieses Größere, ist es diese Verbundenheit, wir schaffen das irgendwie? Oder was ist das so für ein Drive, den du
hast? Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Und das, was über allem immer ist, ist Freiheit.
Ja.
Das ist, ich bin da seit 2004 immer wieder da. Und schon damals waren es junge Leute, die auf die Straße gegangen sind, die gekämpft haben, da auf dem Maidan in der Nähe, also in der Nähe vom Maidan, diesen zentralen Platz in Kiew. Und die haben gesagt, wir bleiben jetzt einfach hier, bis ihr das mit der Demokratie hinbekommen habt. Wir wollen jetzt freie Wahlen haben, keine Korruption mehr und so. Und das ist sehr lange her, ja, also über 20 Jahre. Und dann kam der erste Angriff 2014 und dann der zweite 24. Und es hat die Leute dort, also egal wen ich treffe, ich kenne inzwischen auch ganz viele Leute privat und die schleppen mich dann zu ihren Familien auf dem Dorf und so. Und egal, wen du triffst, sie sagen, naja, es geht um unsere Identität, es geht um die Freiheit und wir wollen gerne ganz normal leben und ganz normal heißt in einem demokratischen Land. Und das ist so das andere, was der Antrieb ist, Demokratie und wir meinen das wirklich. Und ich habe in keinem Land bisher so viele europabegeisterte Menschen getroffen wie in der Ukraine. Die sind europabegeisterter als wir. Also wir dann reden dann über komische Vorschriften, die aus Brüssel kommen, so, und die sagen, ey, das ist es doch, was wir wollen, was wir brauchen. Ein Kontinent, der zusammen ist, der die Demokratie feiert und die Freiheit und so. Ja, und das ist schon großartig.
Also das ist so schön, weil das ist auch meine Wahrnehmung, beziehungsweise das, was mir andere Nationen, andere Kulturen lehren. Mhm. Dieses, hey, also was wir hier geschaffen haben, ja, oder was unsere Vorfahren hier in Deutschland schon geschaffen haben. Mhm. So. Und jetzt, klar, wir haben ein paar Player, die halt ein bisschen dagegen stänkern.
Ja.
So, aber lass uns doch mal auf die andere Seite der Medaille bleiben, schauen, den Anker setzen, was wir geschaffen haben und was wir auch immer noch haben.
Genau, das war ja nicht Hebel umlegen. Das war nicht nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland Hebel umlegen. Das hat ja auch gedauert, ne, bis klar war, so machen wir das. Und es ist immer wieder unter Druck. Ja. Und es war im ostdeutschen Teil ja auch nicht anders. Also da gab es irgendwie ein paar versprengte Oppositionelle, nicht wie in Polen, wo irgendwie so eine riesige Bewegung war mit der Gewerkschaft. Und trotzdem arbeiten wir immer noch daran, dass wir das festigen mit der Demokratie und sehen, was die Rechtsbubble macht. Aber ich finde eben gerade auch mit Blick auf Ostdeutschland, dass dann immer nur darüber berichtet wird, wenn wieder irgendwas die AfD gemacht hat. Mhm. Und du hast ja Freundinnen und Freunde da aus deiner Zeit da.
Ich liebe das, in Potsdam zu sein.
So, und Potsdam ist auch eine großartige Stadt. Mhm. Also nicht so schön wie meine Heimat Thüringen, natürlich nicht, es aber.
Wie sagt man das immer in Ansicht des Betrachters?
Ja, homie-mäßig, genau, das kann man nicht anders. Ja. Aber trotzdem gibt es halt die anderen, die irgendwie stabil bleiben. Und sich dafür was zu engagieren, ist eben oft schwieriger als in Berlin-Mitte, wo man ganz viele Leute hat, die gleichgesinnt sind. Und genau, also deswegen finde ich, gehört das schon auch ein bisschen dazu.
Ich finde, eine Thematik, dieses, auch was ich so mitkriege, so Ost-West, weil ich sehe es ganz viel, auch jetzt eine Athletin aus Potsdam, Judoka, die macht ihre Bachelorarbeit darüber und fragt sich, warum so viele Athletinnen nach Potsdam, also in den Osten kommen. Ja. Und das ist tatsächlich in den Ergebnissen der Interviews dieses Gemeinschaftsgefühl.
Interessant.
Finde ich super interessant.
Ja.
Und auch generell, also die Dinge so, weil das ja so ein Konflikt ja teils auch ist, das ist zumindest meine Wahrnehmung, so dieses, ja, aber früher und jetzt und so. Und ich finde, wir rutschen ganz schnell in diese Empörung. Und dieses, ja, das problemorientierte Empörung und was mir der Sport zeigt, ist Lösung.
Ja.
Und da lass uns doch reingehen. Bestes Beispiel, wir haben sehr viel gepöbelt, dass pro Goldmedaille olympische AthletInnen in Deutschland ein Freiticket von der Deutschen Bahn. Kannst du for free in Deutschland Bahn fahren.
Ja.
Dann war die Empörung immens, weil das die paralympischen Athleten nicht betraf.
Okay.
Was sich entwickelt hat, ist zu sagen, nee, Empörung, wir konfrontieren, wir gehen in den Austausch, machen Feedback. Was ist heute offiziell geworden? Bei paralympischem Gold Freifahrten mit der Deutschen Bahn. Also dieses Austausch in diesen Raum rein.
Ja.
Ich sehe immer sonst so die, weißt du, wenn du in so einem Spielkasten guckst, auf dem Spielplatz, und wenn da so jemand ist beleidigt und verlässt halt den Sandkastenplatz.
Ja.
So, ey, wir sind erwachsene Menschen. So, ich verlasse die Räume nicht. Genau da gehe ich rein. Und die Frage ist, bleibe ich da, wenn es unbequem wird?
Wie lange gilt das Freifahrtticket?
An dem Tag. Also das ist abhängig, ob wir Gold kriegen.
Ja.
Und dann den Tag kannst du for free fahren.
Ah, okay.
Und sonst deutschebahn.de, da kriegst du das, also die Infos. Das.
Verstehe.
Ja, aber geil. Also ja, finde ich so.
Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Es gibt eine kleine Tradition in diesem Podcast, nämlich, du musst jetzt hier Fragen ziehen, Einheitsfragen. Also das sind jetzt welche, die sind nicht speziell für Tabea, sondern die sind für jede und jeden. Und zieh einmal zwei. Und dann beantwortest du die.
Ich liebe das ja, wenn das allgemein ist, weil dann kann man es individuell gestalten.
Man kann es, genau.
Ich glaube, ja. Wo fühlst du dich in Deutschland am meisten zu Hause? In mir?
Darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Ja. Das ist jetzt eine einfache Frage. Das ist wie, in dir.
Es ist so.
Wo stellst du denn hier so irgendwie, also ich habe so ganz viele so, ich nenne das Stehrümmchen, ne? So Zeug, was ich immer mitschleppe, seit ich 15 bin oder vielleicht noch länger.
Habe ich ganz wenig. Und wenn ich bin jetzt gerade 3 Wochen mit meinem Backpacker unterwegs. Und da habe ich habe 5 Auftritte. Und ich habe mittlerweile so meinen Kleidungsstil, so dass, kennst du so eine Edeljogger? Also das ist hier zum Beispiel eine Edeljogger. Ja, das ist so eine Hose, die ziehe ich bei Prime Champions League, High-End-Level ziehe ich die an. Oder jetzt so ein bisschen im Chill-Mood.
Ja.
So, und diese Art vielfältige Klamotte kann ich nur empfehlen.
Ja.
Und das ist, ich meine, was brauche ich sonst? Ich meine, alles digitalisiert mittlerweile. Mhm. Ich habe immer Bücher dabei. Ich lese super viel, super gerne.
Also Papierbücher.
Ja, ja, da brauche ich
das. Digitalisiert, so hattest du gerade gesagt, aber Papierbücher.
Ich sag mal so, dieses formelle Zeug, wo ich steuere, ne? Also dieses, was systemisch ist, digitalisiert, weil kann ich schnell einschicken und dann brauche ich 3-4 Wochen, ehe da was weiterläuft. Und sonst, ich male auch gerne. Also ich habe einen analogen Kalender auch noch. Also ich versuche, analog versus digital sehr bewusst zu nutzen. Weil digital, künstliche Welt, das macht mich nicht happy.
Ja. Also das ist zu Hause Backpacker in dir. Ja.
Und sonst ist natürlich, ich bin auf dem Bauernhof wieder zurück. Also das ist schon toll mit den Tierchens und Natur und so.
Ja,
der ist in Norddeutschland.
Sehr gut verstehen. Der ist weiterhin in Norddeutschland.
Ja, ja. Und, das ist meine Meldeadresse.
Meldeadresse? Ja, du hast auch Verantwortung dafür, ne? Du kannst
das ist das Tolle an den Tieren. Wir glauben ja immer, großen Einfluss drauf haben zu müssen, aber die Tiere wissen genau, was sie brauchen. Also sie sind sehr autonom.
Ja.
Und eigentlich lerne ich nur von den Tieren gerade.
Also wenn man deinen Content anguckt, dann sieht man sehr viele Schafe immer wieder.
Ja, Gisela siehst du. Gisela ist das Leitschaf.
Ja, genau.
Und wir sind connected, weil, also ich bin ja dann
auch. Also sie ruft dich auch an, wenn was ist quasi.
Macht natürlich. Aber in ihrer
Gisela, du wieder. Ja, hallo, sag mal, nee, das ist jetzt blöd mit dem Eis. Was sollen wir denn machen?
Nee, ich sag dir, wer anruft. Es ist dann der Nachbar, weil Gisela schon wieder auf dem Zwutsch ist. Weil die hat wieder ein Loch im Zaun gefunden. Und die geht dann, so wie ich jetzt 3 Wochen unterwegs bin, gerne reise,
macht sie das auf halt Trebe. Auch.
Quasi. Ja, wir sind uns sehr ähnlich, wir spiegeln uns. Okay. Das ist sehr amüsant, teils mit Tieren. Also auch Menschen, die einen Hund haben, den an der Leine führen. Frag dich mal, warum du deinen Hund an der Leine führst.
Also wer da wen führt, meinst du?
Und generell, warum braucht es eine Leine?
Ja.
Weil ist keine Bindung da oder was ist das?
Eigentlich.
Finde ich spannend. Woran merkt man, dass du Ostdeutsch oder Westdeutsch bist? Kann ich dir nicht sagen. Würdest du? Also weil ich, für mich ist das eine Orientierung. Für mich ist das kein Gefühl, was ich habe. Was ich merke, ist, dass ich dieses Gefühl, und das ist das Gefühl, heimatverbunden zu sein, das habe ich in Potsdam, weil ich habe 14 Jahre da gelebt, auch so dieses familiäre Verständnis, familiäre, heimatliche Gefühl habe ich in Potsdam. Mhm. Das habe ich hier in Berlin-Pankow gerade, wenn ich bei meiner sehr guten Freundin übernachte. Mhm. Ich fühle mich hier auch heimisch. Also es ist so dieses...
Weil wir echte Blumen haben.
Ja, das stimmt, das ist mir tatsächlich aufgefallen, aber oft sind Plastikblumen da. Ja. Ich fühle mich total heimisch in Köln, da ist meine auch eine sehr gute Freundin. Da spiele ich Fußball mit Leuten so in Norddeutschland, da auf dem Bauernhof. Auch in München finde ich auch an der Isar, ist auch toll.
Du hast erzählt, dass du als Westdeutsche bezeichnet worden bist, als du an die Sportschule kamst, ne? Plötzlich und unerwartet für dich. Weil du halt nicht aus dem Osten kamst und eine der wenigen war.
Ich hab's nicht verstanden. Ich dachte mir so, was, liebe Frau, ich nenne sie jetzt nicht, was willst du jetzt von mir? So, warum gibst du mir ein Ich fand, also es war so Empörung und dieses so, ich hatte das Gefühl, ich werde missverstanden, weil warum Etikett, also gibst du mir ein Etikett?
Ja. Also einer meiner Söhne ist nach Köln gezogen und hat dort studiert und jetzt wohnt auch ganz da. Und als er anfing, da gab es so irgendwie, wo kommt wer her? Und dann war irgendwie, wer rechtsrheinisch, linksrheinisch. Und dann war irgendwie, wer mehr als 100 Kilometer. Und am Schluss war er ganz alleine, weil er halt Ossi aus Thüringen kam. Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe mich zum ersten Mal echt als Ossi gefühlt, weil alle haben mich so angeguckt wie, oh, interessant. Ja. Und wie ist es denn da so? Und es war dann ganz viel Zuschreibung und er musste Sachen erklären. Ja. Genau, also das, ich glaube, das gibt's schon, also dass man so dieses, auch in der Generation, der du angehörst, dass man so eine Zuschreibung kriegt und plötzlich anfängt, darüber nachzudenken, was ist die Geschichte und so.
Oder vielleicht auch, also nicht, also ja, nachdenken, hinterfragen. Also ich hinterfrage auch so, also ich sehe die Geschichte des Föderalismus auch und ich hinterfrage ihn auch. So dieses, weil wir sind doch irgendwie eine Nation, so wir sind doch vereint und dann macht doch jeder irgendwie seinen eigenen Shit.
Genau.
Also so dieses, und was priorisiert er? Und vor allem, und das finde ich spannend, und da hinterfrage ich besonders viel, mit welchem Motiv?
Ja. Und es gibt natürlich schon eine Geschichte, also es ist auf der einen Seite eine Demokratie, auf der anderen Seite eine Diktaturgeschichte. Und das macht ja natürlich 30 Jahre später schon noch was. Was macht dir Hoffnung?
Die Natur. Und das Tier.
Ja.
Aus dem Grund, weil der Mensch das Tier ist, was sich langweilt.
Hast du so ein Lieblingstier?
früher war es ein Delfin und jetzt ist es Gisela gerade.
Jetzt also, ist es Gisela, ist definitiv.
Ja, es sind Schafe. Nee, weil auch aus, also weil natürlich die in meinem, mich in meiner unmittelbaren Reflexion auch sind.
Ja.
Weil ich finde es spannend, weil ich meine, wir Menschen als sind ja einzig Homo sapiens, die Verstand und Gefühl voneinander trennen können. So, also ich könnte dich jetzt umarmen und sage, ich finde es total toll, aber ich fühle es nicht.
Ja.
So, also
dann lieber nicht.
Das ist, also das Schaf, Gisela, würde dann, die würde sich umdrehen und würde gehen.
Ja.
Und würde auch keine Konversation mit dir führen. Mhm. Und das finde ich spannend. Und dann mit dem Blick, mit dem Wissen auf Tiere zu treffen. Mhm. Und dann mal zu gucken. Also, und deswegen macht auch pädagogische Erziehung mit dem Hund auch total Sinn.
Mhm.
In der Schule. Mhm. Holt euch Tiere rein. Ich würde auch im Bundestag, würde ich auch eine Schafsweide laufen lassen. Würde ich mal interessant finden.
Wir haben immerhin Bienen.
Es ist ein Anfang.
Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang.
Aber stellt euch mal so ein bisschen Grünfläche schön.
Ja.
Du bekommst eine ganz andere
Wahrscheinlich
Sicht.
Eine total andere Stimmung.
Auch. Ja,
genau.
Voll.
Ja.
Ja.
Vielen Dank. Das war der Podcast mit Tabea Kemme und ich danke dir sehr.
Danke dir. Danke euch.
Und jetzt kommt noch der Song. Du hast einen Song für die Einheitsplaylist mitgebracht.
Ja, ich habe jedes Jahr immer einen Song, dem ich mich widme, auch gerade was die Lyrics angeht. Jetzt ist es gerade von Trepto, Dein viel zu lautes Leben.
Warum?
Weil es so auch viel zwischen den Zeilen beschreibt ist, worauf kommt es eigentlich wirklich an im Leben? Mhm. Ist es nicht das, dass wir einfach in den Dünen tanzen und Löcher in die Luft schlagen?
Spannend.
Ja.
Sehr gut, kommt auf die Playlist.
Danke.
Vielen Dank.